ARD Sounds.
Ich gehe beim Schreiben immer vom Großen ins Kleine und oft ist es tatsächlich vielleicht eine Begebenheit oder eine Figur oder ein Satz, der sich dann ausweitet. Man beginnt immer mit einer Figur, dann kommt eine zweite hinzu, dann kommt ein Konflikt hinzu und aus diesem Spannungsfeld entsteht dann eine Geschichte. Und zuerst eine kleine und dann weitet man verschiedene Stränge aus und dann irgendwann hat man ein großes Bild. Und dann hat man das große Bild sehr grob und dann füllt man es immer dichter mit Farben, bis man im Endeffekt einen Roman hat.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Nadine Kreuzzahler und Stefan Oschwart.
Orte und Worte ist ja oft an Romanschauplätzen, an Schreiborten oder Inspirationsquellen. Diesmal geht's um Daniel Zipfel und seinen neuen Roman Walküre. Wo genau hast du dich denn mit Daniel Zipfel getroffen, Stefan?
Ja, ich habe mich mit Daniel Zipfel am Donaustrombad Kritzendorf getroffen. Das ist so ein paar Kilometer von Wien entfernt. Das sollte mal für die Ärmeren eine Sommerfrische werden. Aber vor dem Anschluss Österreichs 1938 wurde dieses Strombad dann cool und Star-Architekten bauten vielen jüdischen Sommerfrischlern ihre Holzhütten an die Donau. Größer oder kleiner, je nach Geldbeutel auch. Später wurde das dann arisiert, als die Nazis das Ruder übernahmen.
Und welche Rolle spielt der Ort jetzt in Walküre?
Also eine ziemlich zentrale, würde ich sagen. Dorthin kommt nämlich die Oma des Protagonisten aus Freiburg. Die hat Koffer voll belastendem NS-Material dabei. Die will sie entsorgen und sie zieht in so ein Ferienhäuschen da ein, freundet sich mit einem freundlichen älteren Syrer an. Auch der hat mutmaßlich und buchstäblich Leichen im Keller. Das Ganze spielt 2015 während der Flüchtlingskrise. Und es geht um die Frage von Kriegsverbrechen in der NS-Zeit und in Syrien. Der Protagonist, Asylberater, wie Daniel Zipfel übrigens auch, der ist Jurist, wird mit der Nase sozusagen darauf gestoßen, auf die NS-Vergangenheit seiner Großeltern. Und er bekommt den Fall des syrischen Dolmetschers auf den Tisch, dem eben Kriegsverbrechen vorgeworfen werden. Das Buch ist wahnsinnig gut komponiert. Man liest es gerade so weg. Es ist spannend wie ein Krimi. Und Daniel Zipfel geht es, wie eigentlich immer in seinen Büchern, um die Grautöne. Denn wer ist schon nur gut oder nur böse?
Ja, ich bin auf jeden Fall ein Fan von Grautönen. Und diese gibt es jetzt auch mit Stefan und Daniel Zipfel am Wiener Donaustrombad Kritzendorf.
Hallo, servus Stefan.
Grüß dich.
Schön, dich zu sehen. Servus.
Ebenso. Wollen wir uns dann ein Eis genehmigen oder wollen wir erst eine Runde drehen?
Du, wie es für dich lieber ist.
Wir können ja mal an die Donau gehen,
ja,
oder?
Ja, machen wir das.
Alles klar. So, jetzt sind wir hier schon an der Donau, Donaubad Kritzendorf. Das ist der Ort, ein Ort, an dem der Roman spielt. Also wenn wir jetzt hier schauen, nach links die Weiden, vor uns die Donau, hier so eine Art Pavillon für Veranstaltung, Spielplatz. Es liegen Leute am Ufer der Donau schon auf Sonnenliegen. Und dieser Ort hier, ungefähr 15 Kilometer vor Wien, das war ja ursprünglich mal gedacht als Bad, sag ich mal, für die weniger Wohlhabenden und avancierte dann aber zu so einer Art Oberschichten-Strombad Kritzendorf. Da gab es ja allerlei Schlager und Spitznamen für diesen Ort. Ne? Man hat sich hier von Architekten wie Loos und anderen dann so Kabanen, also Hütten bauen lassen für die Sommerfrische. Und das kriegte ja dann im Zuge der NS-Eroberung Österreichs, also mit dem Anschluss, auch nochmal einen ganz besonderen Anstrich, weil arisiert wurde. 80% der Bewohner damals waren Juden, also das war die Sommerfrische der Juden. Welche Rolle spielt dieses Strombad Kritzendorf in deinem Roman?
Ich finde es übrigens sehr charmant, dass uns jetzt auch ein Polizeiauto entgegengekommen ist auf dem Weg. Offensichtlich, um die Sommerfrische zu bewachen. Ja, das Strombad Kritzendorf, überhaupt der Ort hier. Ich kenne ihn recht gut, ich wohne unweit von hier. Einerseits ist dieser Ort sehr gut bürgerlich, weil es gibt hier diese verschiedenen kleinen Häuschen, die auf Stelzen sind, um sie vor dem Hochwasser zu beschützen. Andererseits ist es ein Ort, der ja auch immer wieder von der Donau überschwemmt wird. Und das ist ja auch eine spannende Metapher, dass dieses Bürgerliche dann auf einmal von der Donau mit ihren verschiedenen Sedimenten, mit ihren Ablagerungen überschwemmt wird und dass das Wasser dann überall hinkommt und im Endeffekt eine ganz andere Landschaft zurücklässt, als es vorgefunden hat. Wie du gesagt hast, also das Strombad Kritzendorf, das immer noch so ein bisschen im Stil von den 1920er Jahren ist, trägt genauso wie viele Orte in Wien auch noch die Spuren der Zeit auch vor dem Nationalsozialismus vor, um jetzt in dem Bild zu bleiben, bevor diese Überschwemmung gekommen ist. Und deshalb finde ich, es ist für den Roman, war das eigentlich ein sehr passender Ort.
Also der Protagonist holt ja seine Großmutter, diese Ilse, hierhin. Er hat hier ein Häuschen und sie packt sozusagen Geschichte aus, könnte man sagen. Ne?
Genau, also sie kommt eigentlich her, um ihre Geschichte zu vergessen. Sie kommt eigentlich her, um die Erinnerungen an ihren Mann, an den Paul Hennerle, an den Großvater des Protagonisten loszulassen. Und es gibt diese Szene im Buch, wo der Protagonist Benjamin seine Großmutter auf einmal überrascht. Und was tut sie? Sie verbrennt die Erinnerung. Sie verbrennt wörtlich Dokumente, Fotos, Unterlagen. Und Benjamin weiß nicht einmal, was das alles ist. Und erst nach und nach kommt er drauf, das ist die Geschichte seiner Familie. Das ist ganz stark die Dämonen, die seine Familie eigentlich heimsuchen. Seit langem ein Schrecken, der in den 40er Jahren passiert ist, wo man nicht so recht weiß, was ist das, wie standen die Figuren dazu, worüber aber geschwiegen wurde. Und erst durch diesen Akt der Großmutter kommt Benjamin dann in die Lage, sich auch damit auseinanderzusetzen, mit dieser Geschichte der Familie.
Und was ist im Koffer drin?
Dokumente über den Großvater, das sind Gerichtsakten, das sind Fotos, das sind Unterlagen, die einen Blick werfen auf die Zeit des Großvaters als Polizist, als Angehöriger eines Polizeibataillons in Osteuropa in den 40er Jahren zum Zeitpunkt der Massenerschießungen und dann die Rolle, die sein Großvater gespielt hat, aber vielmehr noch die Großmutter selbst. Das ist dann das, womit sich Ben auseinandersetzen muss.
Also du spielst ja ein bisschen mit den Geschlechterrollen, sagen wir mal so, ne? Ohne jetzt zu viel zu verraten. Also er, der Mann, scheint zu weich für diese Aufgabe in dieser Zeit. Und die Großmutter ist am Ende die härtere, scheint es.
Ich fand es sehr reizvoll, mich mit dem Thema der Täterinnenschaft auch auseinanderzusetzen. Weil das etwas ist, was auch in den letzten Jahrzehnten erst aufgekommen ist, dass man sich die Frage stellt, die NS-Ideologie oder die Gesellschaft, die von der NS-Ideologie durchwachsen war, war eine gesamte Gesellschaft. Und das waren nicht nur einzelne Menschen, das waren nicht nur Männer, sondern das war tatsächlich eine gesamtgesellschaftliche, ein kollektives Verhängnis, eine kollektive Schuld, wenn man so will. Und das ist lange Zeit ein Tabuthema gewesen, weil es mit dem Symbol der Trümmerfrauen in Kontrast gesetzt worden ist, wobei sich das eine und das andere nicht ausschließen. Aber viele haben gesagt, wie kann man nur die Frage nach weiblichen Täterinnen stellen? Es gibt ja die Trümmerfrauen. Und das fand ich auch spannend, sich mit diesem, weil auch hier hat man wieder dieses Thema, man hat Personen, Menschen, die wie die Ilse, die Großmutter, eine freundliche ältere Frau, die Streuselschnecken backt, der man nichts Böses, die Rad fährt, der man nichts Böses glaubt, aber sie hat Abgründe. Und das fand ich dann einen sehr interessanten Zusammenhang.
Das Thema Schuld treibt dich ja um in dem Buch und du löst es ja eigentlich vor der Folie der Flüchtlingskrise. Also der Protagonist berät ja so wie du auch Flüchtlinge und dort taucht dann eben dieser Adnan auf, ein älterer Syrer. Was hat er für ein Gepäck?
Ja, Benjamin, der Protagonist, gerät dann auch in Kontakt mit diesem Adnan. Adnan, genau so ähnlich, ein älterer Mann, der auf den ersten Blick sehr sympathisch erscheint. Er trägt Sakko, er hat ein Zitronenparfum, umschwebt ihn und er hilft dieser NGO. Er ist jemand, der auf den ersten Blick durchaus sympathisch ist, ein Sympathieträger, aber auch bei ihm treten immer mehr Hinweise auf, dass seine Vergangenheit doch nicht so sauber ist, wie sie scheint. Und Benjamin, der Protagonist, fühlt dann eben diesen moralischen Drang, herauszufinden, worum es geht. Teilweise auch beruflich, weil er es wissen muss, aber er stoppt dann nicht, er hört nicht auf. Er könnte aber einen bestimmten Punkt sagen, es interessiert mich nicht mehr, aber er macht weiter, er sucht die Wahrheit und die scheint ihm dann immer wieder zu entgleiten. Er scheint sie immer festzuhalten und dann ist es aber doch wieder anders, als er glaubt. Bis zuletzt treibt ihn die Frage um, was hat dieser Adnan wirklich getan und was tue ich, wenn ich mich für ihn einsetze? Und das finde ich eine sehr relevante Frage.
Ja, zumal für dich als Juristen. Man muss ja manchmal auch die, sage ich mal, Monster verteidigen. Das ist nun mal so im Rechtsstaat. Wie hast du damals die Flüchtlingskrise erlebt? Also ich weiß, wie ich sie erlebt habe. Ich war ja Reporter damals und war entlang der Balkanroute unterwegs. Ich kann mich erinnern, am Westbahnhof klatschten die Leute, als die Sonderzüge kamen mit den Flüchtlingen. Und ich habe damals einen Gedanken schon im Kopf gehabt. Ich dachte, okay, jetzt klatschen die hier. Und in 6 Wochen wird hier, glaube ich, niemand mehr klatschen. Und ich hatte leider recht. Wie ist dir diese Zeit in Erinnerung?
Ja, also ich bin seit 20 Jahren im Sozialbereich. Und in diesen 20 Jahren erlebt man viele Auf und Abs. Aber die Flüchtlingskrise 2015 sticht wirklich heraus als eine sehr besonders dynamische und schwierige Zeit. Für mich war es eine Zeit der Überforderung, insbesondere staatlicher Institutionen. Das hat man ganz stark gespürt. Ich erinnere mich noch an Polizeibehörden oder Asylbehörden, die ihre Ladungen auf Post-its geschrieben haben und sie den Leuten in die Hand gedrückt haben. Im nächsten Moment, wir vergessen hatten, wer jetzt da vor ihnen gestanden ist. Und diese Post-its sind dann am Boden gelegen und wurden in Pässe geklebt oder woanders hin. Und das System war als System überfordert. Und in diesen Überforderung ist die Zivilgesellschaft eigentlich eingesprungen und hat aus einem menschlichen Impuls heraus Hilfe geleistet, was grandios, großartig war. Und da ist auch sehr viel entstanden, zivilgesellschaftlich in dieser Zeit. Das hat an sich gut funktioniert, beziehungsweise man hat dann Lehren daraus gezogen, die sich dann später in der Ukraine-Krise, die auch in Wien ja ähnlich begonnen hat mit Zügen von Ankommenden, das wurde dann aber anders gehandhabt, anders gelöst. Also man hatte dann schon noch Lehren gezogen, aber zurückgeblieben ist dieser große Eindruck von Tausenden, Zehntausenden Menschen, Helfern, Helferinnen, die aus einem menschlichen Impuls heraus, ohne Ideologie oder politische Überlegungen geholfen haben.
Da kann ich mich auch dran erinnern, also zum Beispiel in Slowenien an der Grenze, es gab so eine Initiative, die sind so von Punkt zu Punkt gefahren und hatten dann Gulaschkanonen dabei und haben dann gekocht für die Leute und die sind wirklich von Punkt zu Punkt gefahren, immer da, wo Not am Mann war, waren die da. Das war aber ja nur die eine Seite. Die Sikhs waren hier auch am Hauptbahnhof, haben ihre riesen Kochtöpfe, die sie haben, weil sie so eine große Gemeinschaft sind und immer zusammen kochen. Und da können sie eben 400 Leute mal eben verköstigen. Die sind jeden Tag zum Hauptbahnhof gefahren, haben dort auch gekocht. Aber das ist ja nur eine Seite der Medaille. Es gab ja auch das andere. Ja. Nämlich Zusammenbruch der Ordnung, wie du sagst. Und das hat ja ganz offensichtlich Menschen Angst gemacht und mit den Folgen haben wir bis heute zu kämpfen, oder?
Es ist gleichzeitig auch so, dass viele dieser Helfer, Helferinnen alleingelassen worden sind. Also viele Menschen, die im Feld, sage ich jetzt einmal, mit Leuten zu tun hatten, sei es als Behörde, als Polizisten, als Beamte oder als Helfer, waren letzten Endes oft sich selbst überlassen, darin Dinge organisieren zu müssen. Also es ist auch ein Versagen der Politik gewesen zu dem Zeitpunkt. Ich erinnere mich noch, ich hatte mehrere Lesungen damals und war mit meinem Debütroman Eine Handvoll Rosinen unterwegs. Und es war wirklich dieser Hunger nach Information da, weil viele Menschen mit Geflüchteten befasst waren, haben gesagt, wir möchten aber mal wissen, wir möchten mal, dass jemand zu uns kommt vom Land oder von einer Behörde und uns Dinge erklärt. Und all dieses Wissen hat gefehlt. Was ist ein Geflüchteter? Was ist ein Asylverfahren? Was passiert da? Was für Schritte müssen unternommen werden? Und das war auch ein Eindruck, dass hier viel nicht passiert ist, was eigentlich notwendig gewesen wäre. Beispielsweise auch die Aufteilung der Geflüchteten auf kleine Einheiten und nicht Massenquartiere, was dann erst recht wieder Ängste hervorgerufen hat. Man beachte, dass das beispielsweise in der Ukraine-Krise teilweise oder zu großen Teilen besser funktioniert hat, weil die ukrainischen Geflüchteten mussten nicht über das System des Asylverfahrens, sondern haben gleich einen eigenen Status bekommen. Sie haben nicht lange gewartet, bis sie einen Aufenthaltstitel hatten. Dadurch wurde das System nicht überlastet, so wie es in 2015 der Fall war. Und die Ukrainer, Ukrainerinnen hatten sofort einen Arbeitsmarktzugang. Auch das sind Dinge, die Lehren waren aus 2015 und die damals dann gut umgesetzt wurden 2022.
Dennoch haben wir jetzt im Moment die Situation, dass eigentlich in allen europäischen Ländern die Rechtspopulisten mordsmäßig im Aufwind sind. Also AfD im Moment nach dem jüngsten Trend, stärkste Partei, FPÖ, immer um die 30% in Österreich und. Also offensichtlich ist diese Angst vorm schwarzen Mann, um es mal so zu sehen, eigentlich nicht wegzudiskutieren. Woran liegt das? Liegt das daran, dass die Politik dann irgendwie gemerkt hat, oh, das ist aber irgendwie ganz attraktiv, auf diesem Thema zu surfen? Da können wir punkten und da müssen wir eigentlich nichts tun und können trotzdem einsammeln. Ist es das?
Ich glaube, dass über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg, wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren im Sozialbereich und seitdem vermisst man tatsächlich in vielen Bereichen eine Sachlichkeit, sondern gerade das Thema Migration wird oft sehr tagespolitisch mit einem Fleckerlteppich an einer Klein-Klein-Gesetzgebung angegangen. Man hat das Gefühl, hier fehlt es an Konzept und es fehlt durchaus auch an dem Willen, unangenehme Themen anzusprechen. Und ich glaube, dass
welche Themen denn?
Beispielsweise Themen wie, dass man in bestimmten Gruppen eine erhöhte Gewaltbereitschaft hat, dass man patriarchale Strukturen hat. Das gibt es ja alles, die Probleme. Diese fehlende Sachlichkeit führt dazu, dass viele Menschen das Gefühl haben, hier werden Dinge nicht gut gemanagt, wenn man so will. Und das führt zu Unsicherheit, zu Angst, die dann wiederum von rechter Seite benutzt wird.
Also ich habe manchmal den Eindruck, Symbolpolitik reicht schon. Oder so Phantomdiskussionen, Burka-Verbote in einer Region, wo noch nie eine Burka gesehen wurde. Das lässt sich auch analog auf Deutschland übersetzen. Also ersetzt das sozusagen Politik nur noch diese Spiegelfechtereien? Haben wir in der Politik nur noch Potjomkinsche Dörfer?
Ja, die Symbolpolitik ist meiner Meinung nach ein Ausdruck von dieser fehlenden Sachpolitik. Weil es gibt ja Konzepte. Man kann ja sagen, man sorgt dafür, dass Menschen ausreichend Sprachkurse bekommen beispielsweise. Dass man sagt, man holt gerade auch Frauen aus patriarchalen Systemen heraus. Man schaut, dass man sie mehr in den Arbeitsmarkt integriert. Da gibt es Konzepte. Aber wenn dem nicht nachgegangen wird, sondern man eben bei einer Symbolpolitik stehen bleibt, dann löst man auch keine Probleme. Und oft hat man den Eindruck, dass genau das passiert.
Aber es kostet dann eben auch kein Geld. Integrationskurse, Sprachkurse kosten halt Geld. Einen Spruch rauszuhauen kostet nichts.
Das sind zwei Ebenen. Also einerseits, was die Gesellschaft langfristig profitiert, denke ich, ist das Geld, das man in Sprachkurse, Integrationskurse investiert, um ein Vielfaches, ein gut investiertes Geld, wenn man dafür Menschen in den Arbeitsmarkt bringt und eine Gesellschaft schafft, an der alle partizipieren. Wenn man gleichzeitig, haben wir ja auch jetzt die Situation, wenn die Anforderungen für die Staatsbürgerschaft erhöht werden sollen in Österreich von einem Sprachniveau B1 auf ein Sprachniveau B2, dann hast du auf einmal Menschen, die seit Jahrzehnten hier arbeiten, die hier vielleicht Lehrabschluss gemacht haben, aber denen man sagt, nein, du kannst jetzt keine Staatsbürgerschaft bekommen, du kannst kein Österreicher werden, weil du die Feinheiten der deutschen Grammatik schriftlich nicht bestehst. Und das ist höchst bedenklich, weil was vermittle ich damit für ein Identitätsgefühl? Also was vermittle ich Menschen, die hart für die Gesellschaft arbeiten? Und was heißt das demokratiepolitisch? Das beispielsweise ist sehr, sehr schwierig.
Naja, die Botschaft ist ja, ihr gehört nicht dazu und ihr werdet nie dazu gehören können. Wenn die AfD zum Beispiel in Brandenburg sagt, ein Schwarzer kann nie ein deutscher Bürgermeister sein, dann sagt es ja eigentlich alles. Das ist ja im Kern ein rassistisches Konzept, das da sagt, es gibt die Reinrassigen, die schon immer hier geboren sind. Und dann gibt es die Zugereisten, die Zugewanderten, die können noch so viel tun, also im Sinne eines Verdienstadels, und trotzdem werden sie nie Teil dieser Gesellschaft sein. Das ist doch eigentlich die Botschaft, oder?
Das ist die Botschaft, und das ist vor allem auch eine Botschaft, die im Widerspruch steht zu einer modernen europäischen Gesellschaft. Weil die größte Errungenschaft der europäischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg war letzten Endes eine humanistische Ethik. Dass man sagt, man baut eine Gesellschaft auf dem Leitgedanken, dass der Mensch mit seiner Würde im Mittelpunkt steht. Das ist der Leitgedanke des Rechtsstaats, das ist der Leitgedanke letzten Endes auch der Europäischen Union und einer modernen Gesellschaft in Österreich, auch in Deutschland. Wenn jemand sagt, ich brauche diese Ethik nicht, sondern ich baue auf einer Selektion auf, dann bin ich 50 Jahre hinten und dann bin ich eigentlich zutiefst rückständig.
Widerspricht auch sämtlichen wissenschaftlichen Untersuchungen des europäischen Genpools die schlechte Nachricht für alle Rassisten, Özeba Anatolia.
Genau. Und gerade in Wien, Wien ist ja eine Stadt, die enorm profitiert hat auch immer und die gewachsen ist von einem Zusammenkommen verschiedener Kulturen und verschiedener Menschen aus verschiedenen Ecken und Enden Europas und der Welt. Und man sieht ja, was Wien ist, eine der schönsten Städte der Welt.
Genau, und das normal Null ist hier der Mix, ne, eigentlich. Und das ist ja schon mal die falsche Grundannahme in all diesen Leitkulturdebatten und dergleichen mehr. Ich wollte noch mal auf diesen Schuldgedanken zurück, auf diesen Kriegsverbrechergedanken. Es gab ja damals während der Flüchtlingskrise auch dann irgendwann die Überlegung, hey, das sind ja vielleicht nicht nur die Guten, die da kommen, sondern möglicherweise auch Leute, die Dreck am Stecken haben. Hat dich das zu diesem Thema inspiriert?
Wenn man eben so lange im Sozialbereich arbeitet, dann merkt man, dass diese Schwarz-Weiß-Konzepte nicht passen. Also man sieht, dass die Realität oft differenziert ist, und das ist ein Thema, das ich in allen meinen Romanen betrachte und verfolge und mir anschaue, wo sind die Brüche und wo wird es differenzierter. Und natürlich, es waren 2015 nicht nur die Verfolgten und die Armen, die gekommen sind. Und man muss sich überlegen, wenn eine große Bevölkerungsgruppe sich auf den Weg macht, dann natürlich hat man nicht nur die Opfer, sondern man hat auch die Täter und Täterinnen möglicherweise hier. Und das ist dann auch die Frage, die mich in dem Buch interessiert hat, wie geht man mit dem Faktum um? Und wie verhält sich das auch mit moralischen Ansprüchen, die man vielleicht als Helfer, als Helferin hat?
Was war denn für dich die Initialzündung zu Walküre und warum dieser Titel eigentlich?
Die Initialzündung zu Walküre waren tatsächlich sehr persönliche Geschichten. Ich erinnere mich an das Wohnzimmer meiner Großeltern, wo wie in vielen deutschen Wohnzimmern die Porträts der gefallenen Brüder an der Wand gehangen sind und über die aber gleichzeitig niemand geredet hat. Da sind diese Männer in der Uniform, in der sie gestorben sind, 50 Jahre lang an der Wand gehangen, als stumme Zeugen des Familienlebens, des Familiengeschehens. Wirklich geredet hat niemand über sie. Und das hat mich auch zu der Frage gebracht, was wissen wir eigentlich auch über Menschen, was wissen wir über die Menschen, die vor uns stehen. Und das ist auch gerade in meiner Arbeit eine sehr aktuelle Frage.
Inwiefern?
Naja, weil wir auch in unserer Arbeit immer wieder uns die Frage stellen müssen, wir arbeiten als Rechtsberater, wir vertreten im Asylverfahren, wir transportieren die Lebensgeschichten dieser Menschen und dann natürlich tauchen wir auch ein in diese Lebensgeschichten, und mitunter kommt man dann an Punkte, wo man sich fragt, was ist da wirklich und wo sind da verschlossene Türen und was ist hinter diesen Türen und wie geht man dann vor allem damit um und was will man wissen? Und deshalb, ich erinnere mich beispielsweise, die Geschichte des Romans einem Kollegen erzählt zu haben, der dann gesagt hat, ah ja, da hatten wir ja mal genau so einen Fall. Ein älterer Afghane, freundlicher Herr, hat einen sehr lieben Sohn gehabt, der war beim Geheimdienst unter den Kommunisten. Und das weißt du ja nicht, ja? Da musst du ja auch einmal dahinter kommen.
Das Thema ist ja brandaktuell. Jetzt gerade haben die USA die digitalisierten Zugänge, also NSDAP-Akten, zugänglich gemacht. Das ist jetzt ganz einfach. Man kann da nachvollziehen, was Opa oder eben Oma auch im Krieg gemacht hat und in der Nazi-Zeit. Wie wichtig findest du es, dass solche Angebote, sagen wir mal, niedrigschwellig gemacht werden? Wird das die Lust auf Wahrheitsfindung erhöhen? Was glaubst du?
Ich glaube, dass die Auseinandersetzung in der Familie sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass solche niederschwelligen Zugänge, wie dass man die Geschichte der Familie zumindest teilweise über Archive rekonstruieren kann, sehr wichtig ist. Weil ich glaube, dass man als Gesellschaft sich auch vor Augen halten muss, es gibt die Situation von Parallelwelten. Es gibt die Möglichkeit, dass mein Großvater, meine Großmutter ein sehr liebevoller Mensch war und auch eine sehr gute Großmutter, ein sehr guter Großvater möglicherweise, aber gleichzeitig Dinge getan hat, die Schrecken verursacht haben. Und da finde ich es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde diese Form der Auseinandersetzung wichtig, damit man als Gesellschaft auch Dinge versteht und auch Dinge im Ansatz schon verhindern kann.
Also sozusagen Wissen als Prävention?
Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass nicht nur Wissen, sondern auch Verstehen ganz wichtig ist, weil letzten Endes die Mechanismen, die zu Schrecken führen, im Gestern wie im Heute nicht so verschieden sind.
Trotzdem passiert es wieder, auf eine Art. Wir haben den Ukraine-Krieg mit unfassbaren Gräueln. Wir haben den Aufstieg von rechtsextremen Parteien. Wir haben das Negieren von Völkermord, überhaupt von Morden an Menschen, nur weil sie zu dieser oder jener Gruppe gehörten. An Wissen mangelt es ja nicht, oder?
Was mich interessiert hat an den, im Roman war auch dieser psychologische Mechanismus, der einer Entmenschlichung des Opfers und einer Gefühllosigkeit des Täters. Und das ist ein Mechanismus, der zu Kriegsverbrechen, zu Menschenrechtsverletzungen führt, genauso in Jugoslawien, genauso in der Ukraine. Und diese Dinge sind wichtig zu verstehen, es ist wichtig zu verstehen, wie es dorthin gekommen ist. Und ich glaube schon, dass man durch das Verstehen, das nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der NS-Zeit eingesetzt ist, durch die Auseinandersetzung mit den Gräueln der Shoah, dass man da sehr viel gelernt hat auch als Gesellschaft und dass das sehr wichtig war, dieses Lernen, um zu einer humanistisch orientierten Gesellschaft zu gelangen.
Das basierte ja auch sehr stark auf den authentischen Berichten der Überlebenden. Nun sind wir in der Situation, dass die langsam aber sicher aussterben. Was bedeutet das für uns als Gesellschaft, wenn das sozusagen für die Prävention gut ist, dieses Zeugnis zu haben? Was ist, wenn die Leute nicht mehr da sind?
Ich glaube, dass tatsächlich in der Aufarbeitung und vor allem auch in der Dokumentation der Verbrechen der NS-Zeit sehr viel passiert ist. Und dass die Erinnerung an einen Punkt ist, wo die Zeitzeugen natürlich eine enorme Kraft, eine Erzählkraft haben, die nicht ersetzt werden kann, aber dass man durch die gut dokumentierte Erinnerung, nicht zuletzt durch Erzählungen, sei es jetzt auch in der Literatur oder sei es auch in der Wissenschaft oder in verschiedenen wiedergebenden Formen, lebendig ist. Und ich finde es wichtig, eine lebendige Form der Erinnerungskultur wirklich auch zu leben. Und das liegt schon auch an jedem Einzelnen. Beziehungsweise das liegt dann schon auch an der Gesellschaft, wie man damit umgeht mit Erinnerung. Ob ich sie tabuisiere und sage, sie darf nur in bestimmten Formen erfolgen, oder ob ich sage, ich setze mich damit auseinander, dass man auch damals mit Menschen zu tun hatte, so wie jetzt, und dass Menschen schreckliche Dinge tun können, damals wie heute.
Welche Rolle spielt denn Zeit? Also es gibt ja in der Geschichte immer wieder diese Janusköpfigkeit von Schuld, also dass einstige Opfer plötzlich selbst zu Tätern werden oder dass Täter zu Opfern werden, dass zum Beispiel lange nicht über die Leiden, sagen wir auch von deutschen Vertriebenen, gesprochen werden konnte. Das fing eigentlich erst so richtig an mit Jörg Friedrich und seinem Buch Der Brand in den 90ern muss es gewesen sein, der über die eigentlich oft sinnlose Bombardierung deutscher Städte geschrieben hat. Oder wir haben D-Day und plötzlich erfahren wir von Vergewaltigungen durch US-amerikanische Soldaten an französischen Frauen. Thema lange tabu gewesen. Braucht es diesen zeitlichen Abstand, um sich dem stellen zu können?
Ich glaube.
Und das vielleicht auch objektiv, also dass man alle Seiten gleichermaßen berücksichtigt, darstellen zu können, behandeln zu können?
Ich glaube, dass es für eine Aufarbeitung oft auch tatsächlich einen zeitlichen Abstand braucht, weil es oft das einzige Wegkommen von der Emotion ist. Also ich glaube, dass oft tatsächlich in der Emotion manche Dinge oder in der zeitlichen Nähe manche Dinge nicht mit einer Klarheit benannt werden können, leider, die notwendig ist. Gerade als Jurist weiß ich, dass die Zeit aber nicht immer da ist. Also gerade Menschenrechtsverletzungen, ich denke jetzt an die Ukraine oder an beispielsweise auch die Ereignisse in Jugoslawien, nicht erst bearbeitet werden können nach 10, 20 Jahren, weil dann sind die Beweise weg, dann sind die Täter, Täterinnen weg, sondern man muss da teilweise in eine hochemotionale Situation rein und nach sachlichen Kriterien versuchen, Dinge festzuhalten und auch Konsequenzen zu verfolgen. Also ja, die Zeit spielt in der gesellschaftlichen Aufarbeitung eine Rolle, aber in der juristischen Aufarbeitung darf sie keine Rolle spielen, sondern die muss schnell und klar erfolgen.
Das ist ja wahrscheinlich ein Grund dafür, dass zum Beispiel, nehmen wir Butscha, die Kriegsverbrechen dort eigentlich sofort die Forensiker am Start waren, sofort die Staatsanwälte am Start waren und sofort auch Zeugen befragt wurden und so weiter, oder?
Ja, unbedingt. Und es ist auch deshalb notwendig, dass all diese Dinge sehr schnell passieren, weil sich sonst auch sofort Narrative bilden. Also man verhindert auch durch die rasche juristische Aufarbeitung solcher Schrecken, dass Dinge vertuscht, dass Dinge anders dargestellt werden, weil durch das Juristische auf eine sehr genaue, fast schon peinlich genaue Art Dinge auch dokumentiert werden, die sonst wieder im Vergessen der Zeit verschwinden.
Juristische Dokumentation ist das eine. Du hast vorhin schon das Stichwort Literatur erwähnt. Was kann Literatur dazu beitragen und vielleicht auch anders beitragen, um die Gesellschaft zu feien vor solchen Gräueln?
Literatur berührt Menschen. Und Literatur hat die Möglichkeit, Perspektiven zu zeigen, Welten, Erfahrungen zu zeigen, an die man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt. Auf diese Art und Weise auch dem Leser, der Leserin Erfahrungen näher zu bringen, die vielleicht auf den ersten Blick weit weg scheinen. Und wenn man das jetzt konkret auf Konflikte, auf Konfliktsituationen, auf die Schrecken in Konfliktsituationen anlegt, dann heißt das, Literatur kann ein Bild vermitteln, was passiert ist. Literatur kann das Bild des anderen vermitteln, was passiert ist. Und Literatur kann somit helfen auch bei der Wahrheitsfindung. Auf eine andere Art und Weise als juristische Herangehensweisen.
Führt mich zu der Frage, nun hast du diese zwei Seelen in deiner Brust, Jurist auf der einen Seite, Schriftsteller auf der anderen Seite. Warum schreiben? Also warum hat es dich dorthin gezogen?
Ich glaube, dass die Sprache, die Arbeit mit der Sprache etwas ist, was sowohl das Juristische als auch das Literarische prägen. Beim Literarischen liegt das ganz nahe, aber auch im Juristischen erzählt man viel. Man arbeitet mit der Lebensgeschichte von Menschen. Man möchte mit den Mitteln der Sprache diese Lebensgeschichte transportieren, dokumentieren, sichtbar machen, damit sie in einem Verfahren auch verstanden wird. Und so sind die beiden Tätigkeiten sehr nah beieinander und die Sprache ist in beiden Tätigkeiten entscheidend darüber, ob diese Geschichte gut erzählt werden kann oder nicht.
Im Fall Walküre ist dir das sehr gelungen, finde ich. Hervorragend komponiert. ich habe es wirklich in einem Rutsch weggelesen. Und die Themen sind ja auch brennend auf eine Art. Also es hat eine ethische Tiefe. Was dich in deinen Romanen ja immer interessiert, das sind ja historische Themen. Also im Vorgänger ging es um die Türkenbelagerung und um den lieben Augustin, bekannte Figur in Wien, und um die Schlacht am Kahlenberg und so weiter und so weiter. Und hier jetzt diese Vergangenheit, Kriegsverbrechen, die Schuld der Vergangenheit, die in die Gegenwart reinragt. Warum solche Themen? Was reizt sich daran?
Es ist zweierlei. Es ist auf der einen Seite, das sehe ich durch die Betrachtung von Themen, die 10, 20 oder 100 Jahre vergangen sind, die sind oft einfacher zu betrachten, weil sie diesen Vorteil der vergangenen Zeit haben. Sie sind bis zu einem gewissen Grad abgesteckt und sie sind nicht in einer ständigen, gegenwärtigen Dynamik der Entwicklung begriffen. Also das heißt, man kann sie recht gut analysieren und recht gut betrachten. Das erleichtert in vielen Fällen die Arbeit.
Obwohl die FPÖ mit der Schlacht am Kahlenberg das Abendland, das christliche Abendland wehrt sich gegen die Invasion der Muslime, ja immer noch versucht zu punkten.
Das ist richtig, aber das zeigt auch, wie noch immer die Vergangenheit hergenommen wird, um die Gegenwart zu erklären. Und das führt zu dem zweiten Punkt, warum ich mich auch für historische Themen sehr interessiere, weil die Gegenwart im Grunde die Spitze eines Eisbergs ist und die Vergangenheit ist der Eisberg unter Wasser, mit dem wir ständig zu tun haben, und hier aber hinzuschauen und den im Blick zu nehmen, das ist eigentlich eine sehr spannende und relevante Tätigkeit, literarisch.
Wie gehst du da vor? Also was ist zuerst? Erst das Thema oder erst die Figur oder erst irgendeine Idee oder ein Gegenstand, der dich inspiriert? Was ist sozusagen die Initialzündung?
Ich gehe beim Schreiben immer vom Großen ins Kleine und oft ist es tatsächlich vielleicht eine Begebenheit oder eine Figur oder ein Satz, der sich dann ausweitet. Und dann, man beginnt immer mit einer Figur, dann kommt eine zweite hinzu, dann kommt ein Konflikt hinzu. Und aus diesem Spannungsfeld entsteht dann eine Geschichte. Und zuerst eine kleine und dann weitet man verschiedene Stränge aus und dann irgendwann hat man ein großes Bild. Und dann hat man das große Bild sehr grob und dann füllt man es immer dichter mit Farben, bis man im Endeffekt einen Roman hat.
Das war jetzt wie aus dem Lehrbuch, ne? Protagonist, Antagonist, Konflikt, Klimax.
Oh, so funktioniert es ja auch. Ich finde es auch sehr wichtig. Ich bin jemand, der gerne spannende Bücher schreibt. Ich habe auch den Anspruch, ein Buch zu schreiben, das sich gut liest, das man gerne liest, das man mit Spannung liest. Und deshalb bediene ich mich auch eines klassischen Handwerks, einer klassischen Herangehensweise. Aber das ist mir wichtig.
Okay. Und hast du da Routinen? Ich meine, du musst ja deinen juristischen Job auch noch irgendwie machen. Wie machst du das? Schreibst du nachts oder vor der Arbeit oder in der S-Bahn? Oder wie machst du das?
Ja, die handwerkliche Herangehensweise erlaubt mir tatsächlich, dass ich mir da mal 2 Stunden rausreiße, da mal 2 Stunden rausreiße und in diesen 2 Stunden dann dort wieder anknüpfe, wo ich davor aufgehört habe. Und das ist nicht möglich, wenn ich jetzt eine Flasche Rotwein trinken würde und dann eine Nacht durchschreibe. Diese Nacht habe ich nicht und mit 2 Kindern und einem Vollzeitjob, sondern da brauche ich dieses Handwerk, um jeweils da, wo mir jetzt mal 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden zur Verfügung stehen, das auch wirklich zu tun. Aber gleichzeitig möchte ich diesen Vollzeitjob nicht missen, weil es für mich ja ein Quell an Stoff, ein Quell an Material ist. Deshalb passt das schon so, auch wenn das mitunter sehr anstrengend sein kann.
Und du sagst 2 Stunden, das sind so deine Zeitslots und du kommst dann auch sofort rein und wieder raus. Und wie machst du es denn? Gehst du dann nochmal über das vorher Geschriebene rüber oder ist das der Tod jedes Weiterkommens?
Also mein Lieblingszeitslot sind 3 Stunden, weil in 3 Stunden ist man frisch, man kann 3 Stunden die Konzentration gut wahren, nach 3 Stunden ist eh vorbei. Dann fällt einem eh nichts mehr ein. Und kürzer ist auch schwierig, also unter 1 Stunde kann man auch vergessen, weil man braucht eine Zeit, um reinzukommen ins Thema. Und dann 3 Stunden sind optimal. Ja, und auch wenn ich jetzt den ganzen Tag zur Verfügung habe, was alle heiligen Zeiten vorkommt, dann bin ich auch nur 3 Stunden produktiv. Also es ist tatsächlich diese 3 Stunden eine ideale Schreibzeit.
Und hast du irgendeine Präferenz, welche Tageszeit besonders produktiv ist?
Ich bin ein Morgensschreiber. Ich habe am Abend gehen irgendwann die Rollläden runter und dann kann ich nicht mehr. Ich bewundere die Kollegen, Kolleginnen, die in der Nacht schreiben können. Das würde ich irrsinnig gern können. Das kann ich nicht.
Warum?
Ich glaube, das ist mein körperlicher Stoffwechsel. Ich kann nur in der Früh, ich kann sehr früh aufstehen, ich kann um 4 in der Früh aufstehen und schreiben. Das sind sehr interessante Texte, die dann rauskommen, weil man noch auch diese Düsterheit, diese Reste der Nacht mitnimmt. Das sind sehr schöne, ich habe sehr Kapitel geschrieben, mit denen ich sehr zufrieden war um 4 in der Früh, aber ich könnte nicht um Mitternacht, das schaffe ich nicht.
Um 4 in der Früh, da habe ich, bevor ich beim Radio angefangen habe, gedacht, da kann ich nicht mal meinen Namen gerade aussagen. Aber nein, das stimmt, man kann tatsächlich so früh schon irgendwas tun. Ich wollte dir ein Buch empfehlen, und zwar überhaupt nicht Belletristik, sondern ein Buch, das ich gerade gelesen habe, Till Kößler, Franco, der ewige Faschist. Jährt sich ja gerade 18. Juli 1936, fing der Spanische Bürgerkrieg an. Und ich empfehle es dir deswegen, weil das Thema in Spanien ja auch lange so unter der Decke war. Ne? Also es war ein Bürgerkrieg mit sehr vielen Opfern, unfassbarer Brutalität, auch im Nachgang. Kindesentziehung und da wurden alte Rechnungen beglichen zwischen Nachbarn und so weiter. Und das Thema kommt ja auch jetzt erst langsam wieder hoch. Es gibt Exhumierungen von Massengräbern und da spielt ja auch die Juristerei eine große Rolle. Ja, das wäre meine Empfehlung.
Ja, vielen Dank. Also ich werde das auf jeden Fall beherzigen. Ich habe selber ein Jahr in Spanien gewohnt und damals noch während dem Studium und interessiere mich auch sehr für den Spanischen Bürgerkrieg. Es gibt ja auch in Wien sehr viele Erinnerungen an Personen, die damals zu den internationalen Brigaden gegangen sind. Und das ist ja ein enorm spannendes Thema. Und so wie du sagst, es zeigt ja auch tatsächlich die Bedeutung der juristischen Aufarbeitung und auch die Bedeutung des Rechtsstaats an sich im Umgang mit Schrecken der Geschichte.
Und es gibt noch einen Bezugspunkt zu Österreich, wird auch erwähnt in dem Buch. Es sind ja sehr viele republikanische Kämpfer, die dann nach Frankreich geflüchtet sind, dann von dem Vichy-Regime weitergegeben worden an die Nazis. Und viele sind ja dann hier in Österreich an der Donau, in Mauthausen, auch geendet. Da gibt es ja sehr, sehr viele spanische Namen, wenn man durch Mauthausen läuft. Also auch von daher echt interessant. Wo warst du damals in Spanien?
In Alcalá de Henares, unweit von Madrid, Cervantes-Stadt. Und ja, also das habe ich dort sehr genossen. Also auch und natürlich Madrid und die ganze Gegend rund um Madrid hat ja auch sehr viele Erinnerungsorte an den Spanischen Bürgerkrieg und auch an die Gefallenen und an die internationalen Brigaden. Also das, und natürlich auch, ich meine, Hemingway fällt mir da natürlich auch sofort ein. Also es gibt sehr viele Gründe, um diese Zeit und um dieses Thema sehr spannend zu finden.
Dann kann ich dir noch ein Buch mit auf den Weg geben. Auf Spanisch gibt es das leider nur. Es gibt in Deutsch nur eine Hörspielfassung vom WDR von Clara Sánchez. Ich glaube, das Buch heißt Lo que el nombre esconde, also was der Name verbirgt. Worum geht's? Es geht um Denia Costa Blanca und um so eine Art Nazi-Gruppe. Es gab ja tatsächlich viele, die dorthin geflüchtet sind. Otto Skorzeny zum Beispiel, der als Immobilienmakler dort gelebt hat, auch andere. Jedenfalls Clara Sánchez beschreibt eine junge Frau, die zwischen diese Nazi-Gruppe gerät, die sie quasi adoptieren wollen, ein älteres Ehepaar. Und sie trifft aber auch einen Nazi-Jäger, der in Mauthausen eingesessen hat und der jetzt bei so einer Nazi-Verfolgertruppe ist in Argentinien im Exil. Und er kommt eben dorthin und ist auf der Suche nach untergetauchten Nazis. Und diese Geschichte ist aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Und das ist wie ein Krimi, so interessant, ne? Weil man weiß halt nie, wie viel wissen die einen, wie viel wissen die anderen. Wird sie es überleben oder... Also wirklich unglaublich gut geschrieben, hat mir extrem gut gefallen. Also wenn dein Spanisch so gut ist, absolute Empfehlung.
Ob das Spanisch gut genug ist, weiß ich nicht, aber es klingt hochspannend. Und da hat man es ja wieder, die Abgründe. Ja, da hat man es ja wieder, wie viel weiß man über einen Menschen, wie viel will man wissen. Also ja, werde ich mir unbedingt anschauen.
Alles klar, dann habe ich dir jetzt schon ein paar auf den Nachttisch gelegt. Was legst du mir auf den Nachttisch?
Etwas, was du vielleicht schon kennst, und zwar einen Podcast von der Zeit, Deutsche Geister, mit dem ich mich in der Recherche für den Roman sehr auseinandergesetzt habe und den ich großartig finde. Also eine Spurensuche zweier deutscher Familien. Der eine recherchiert die Geschichte seines Großvaters, der bei der SS war. Die andere Familie recherchiert die Geschichte ihres Großvaters, der in Ghetto in Warschau, glaube ich, war. Und die beiden Großväter haben sich gekannt, haben zu einem bestimmten Zeitpunkt miteinander zu tun gehabt. Und was dann, wie gut unter Anführungszeichen dieser SS oder wie unschuldig dieser SS-Großvater tatsächlich war und ob der dem anderen wirklich geholfen hat, ganz und was macht das mit den Nachkommen? Deutsche Geister, ganz spannend und große Empfehlung, wenn du es nicht schon kennst.
Das kenne ich nicht, aber ich kenne einen anderen von der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich glaube, gestern ist jetzt oder so heißt der. Der war auch der Ausgangspunkt der einen Redakteurin, was hat eigentlich Opa im Krieg gemacht? Und dann haben sie eine ganze Serie gemacht, sie und eine Kollegin, ausgehend von diesem Punkt, also NSDAP, Mitgliedsnummern, was bedeutet es, wenn man Nummer 1 bis 100 war, also früh eingetreten ist. Und sie hat dann auch so Fallgeschichten von Leuten, die hinterher recherchiert haben, mit Archivleitern, Gedenkstättenleitern. Wirklich hochinteressant, wenn man sich mit der eigenen Geschichte auseinandersetzen will, kommt gut.
Klingt sehr spannend, ja.
Geht auch in die Richtung.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, also ich würde mal einen Apfelstrudel nehmen.
Ja.
Und du?
Ich nehme einen Espresso, bitte. Und
kleiner oder großer?
Kleiner Espresso, ja. Und ja, dann schließe ich mich an mit dem zweiten Apfelstrudel.
Okay, zwei Stück Apfelstrudel und Kaffee für Sie auch?
Melange.
Melange, gerne.
Am Ende gab es dann die Melange und den Apfelstrudel im Strombad Kritzendorf. Oh, da habe ich jetzt so richtig Appetit gekriegt. Das ist echt gemein, Stefan. Wie sich das halt so für Sommerfrische gehört, ne? Aber sag mal, für wen ist denn jetzt der Roman Walküre eine interessante Lektüre? Eignet sich das für so einen Strandbadtag?
Ja, warum denn nicht? Der Jurist und Autor Daniel Zipfel zeigt ja, dass nicht nur Menschenrechte universell sind, sondern eben auch Menschenrechtsverletzungen. Und das finde ich, das ist ein ganz interessanter Kniff. Und da verwebt er vor dieser Folie der Flüchtlingskrise sehr gekonnt NS-Verbrechen und die Verbrechen der Assad-Schergen. Ich war ja damals selber als Korrespondent entlang der Balkanroute unterwegs und schon damals poppte ja die Frage auf, kommen da eigentlich nur die Guten oder möglicherweise auch die Täter? Sind die auch unter den Geflüchteten? Das hat sich ja dann später auch bestätigt. Und das Thema NS-Opa oder Oma ist ja gerade hochaktuell. Denken wir an die NSDAP-Akten, die jetzt auch online zugänglich sind, nur einen Mausklick entfernt. Das interessiert viele, wird auch von vielen wahrgenommen. Und für Daniel Zipfel ist das Wissenwollen auch so eine Art Schutzimpfung, damit sich das nicht wiederholt. Also, um auf deine Frage zurückzukommen, das ist nicht nur ein Buch für historisch interessierte Leserinnen und Leser. Das ist so spannend erzählt, wie gesagt, wie ein Krimi. Damit nimmt er auch andere mit. Also ich würde mal so sagen, ein Buch für Erwachsene, die offen sind für Expeditionen in den Keller, in dem die Leichen liegen.
Und gerade wenn man dann vielleicht entspannt irgendwo im Strandbad liegt, kann man sich auf eher dunklere, schwerere Themen vielleicht etwas besser einlassen. Walküre von Daniel Zipfel ist bei Leihkamp erschienen, hat 256 Seiten und kostet 25 Euro.
Uns gibt es immer donnerstags frisch online, dann in ARD Sounds oder auf den Seiten von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Und alle Buchtipps dieser Folge gibt's wie immer in den Shownotes oder auch online. Ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss, viel Spaß beim Hören und beim Lesen.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.